Hallo.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur. Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen zu Über Pop Folge 31. Dieses Mal sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über The Shape of Water, den neuen Film von Guillermo del Toro, der am Donnerstag, den 15. Februar, mit dem Untertitel Das Flüstern des Wassers in den deutschen Kinos anläuft. Wir hatten das Glück, den Film schon vorab im Januar auf dem den Fantasy-Filmfest White Nights gesehen zu haben. The Shape of Water ist bei den diesjährigen Oscars der meistnominierte Film mit 13 Nominierungen. Das nehmen wir dann auch zum Anlass, um kurz auch über die Oscars zu sprechen. Jetzt geht's los.
Ja, wir haben den Film beide am gleichen Abend gesehen, ne? Sogar quasi zeitgleich.
Wir hatten uns ja auch schon kurz ausgetauscht, dass wir ihn beide irgendwie ganz gut fanden, oder?
Richtig. Genau, wir haben das ja nur kurz schriftlich per Chat gemacht und dann, wenn man noch gar nicht weiß, worum es geht, der Film spielt in den 60er Jahren in so einem spielt während des Kalten Krieges und das Szenario ist es eben, ich glaube, es ist Philadelphia oder es ist Pittsburgh? Ich glaube, Philadelphia, ne? In so einer, es geht um eine stumme Putzfrau, die in einer Forschungseinrichtung, die irgendwie so militärisch zu sein scheint, arbeitet und in dieser Forschungseinrichtung wird eben ein Amphibienmensch offenbar gefangen gehalten und eher mehr gefoltert als wirklich erforscht und sie baut halt eben als Stumme zu diesem Wesen, das halt eben auch sich nicht verständigen kann, eine nonverbale Kommunikation auf und eine Beziehung auf und das ist im Endeffekt Leute, die Leute, mit denen ich im Kino waren, haben gemeint, es sei Amelie mit Alien-Sex. Ich finde, also ich musste schon so in den ersten paar Minuten sehr stark an Fabelhafte Welt der Amelie von Jean-Pierre Jeunet denken. Ja.
Also ging aber auch so. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Film unglaublich schön mit Farbe arbeitet,
finde ich. Richtig, ja.
Weil er halt wirklich wie mit einer fast so Zeichentrick-Ästhetik so alles sehr bunt, so diese 60er-Jahre-Welt erschafft. Ne? Also das ist ja schon so ein sehr nostalgisch, aber auch dann wieder extrem künstlich, weil halt alles irgendwie leuchtet und irgendwie blau, bunt, neonfarben ist.
Sehr viel so blau-grün eben, ne?
Und dadurch halt so eine total märchenhafte Atmosphäre erzeugt. Also das ist auch so ein Wort, das mir bei dem Film halt am passendsten erscheint, dass es halt ein Märchen ist, ne? Auch ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die das halt dann mit sich bringt.
Ja, der Schurke ist dann eben, der Schurke ist dann auch so durch und durch böse. Mhm. Also, die Eröffnungssequenz, die ja so eine Traumsequenz ist,
die hat mir auch sehr gut gefallen.
Genau. Ja. Also, es ist nicht zu viel verraten. Also, es fängt damit an, dass quasi ist so eine Kamera, die Opening Titles, die. Der Vorspann ist eben eine Kamerafahrt durch die Wohnung der Hauptfigur. Allerdings ist diese komplett unter Wasser gesetzt. Und dadurch ist halt eben auch alles noch mehr in diesem Grünton und endet dann damit, dass man quasi sie auch, glaube ich, auf ihrem Bett, oder wobei sie auf dem Sofa schläft, meine ich, sieht und dann, wie sie aufwacht, dann wechselt das eben quasi in das Realbild, wie sie dann eben ihre Morgenroutine durchzieht und und dann sieht man quasi da, wie sie wohnt, also nämlich als in einer kleinen Wohnung über einem großen Kino und wie sie dann den Bus zur Arbeit nimmt und so weiter und so fort. Und dann auch ihr Tagesablauf, das wird alles relativ schnell geschildert und so hat man, glaube ich, das wird so auch so zwei so durchläufen, sodass man so einen gewissen Routine-Eindruck bekommt, dass die quasi erst abends aufsteht oder am späten Nachmittag und dann abends da hinfährt und nach Feierabend dann da nachts arbeitet und dann tagsüber dann morgens zurückfährt und dann quasi nach dem Frühstück ins Bett geht. Ja,
Das ist, finde ich, alles wunderbar, aber auch so, wie du es vorhin schon gesagt hast, diese Aufteilung in Gut, Böse, Schwarz-Weiß, so auch, und Außenseiter, Normalo, so, ne, das ist ja was den Film auch durchzieht, dass sie ja auch mit ihrem Nachbarn ein sehr gutes Verhältnis hat, dem sie auch immer so Sandwiches bringt und so. Und der ist halt so ein bisschen so verdeckt schwul halt, ne?
Ja.
Also verliebt oder hat so ein bisschen so einen Crush auf einen Verkäufer in so einem Kuchenladen.
Und kauft bei denen dann immer so Limettenpies, die lustigerweise auch dann so mit so einem grünen Gelee gefüllt sind. Also,
und dann ist ihre Freundin in der Putzkolonne ist eine Schwarze, also auch irgendwie eine repräsentiert eine Minderheit. Also es ist so ein bisschen so die Außenseiter hängen zusammen und dann passenderweise kommt dann das Fischwesen in diesen Zirkel dazu, irgendwie so ein bisschen. Ne?
Das ist auch lustig, ist, und der Bösewicht verhält sich dann auch jeder einzelnen Figur, sowohl der von Geburt an stummen Eliza gegenüber, der Schwarzen natürlich auch gegenüber rassistisch und ich weiß nicht, ob er nicht auch noch sogar nach dem Schwulen gegenüber sich eindeutig schwulenfeindlich äußert, sodass man überall quasi immer der Bösewicht dann nochmal sich eindeutig als böse quasi performen kann sozusagen. Also
ich glaube, das kann man auch eignet halt der Form des Märchens total, aber es ist halt auch ein bisschen einfach so, ne? Also ein bisschen, fand ich den Film halt dann fast ein bisschen zu kindisch dann auch wieder, obwohl er ja nicht unbedingt kindgerecht ist, auch so von der Brutalität her gibt es ja schon ein paar.
Keinesfalls. Und auch jetzt nicht für blöde Amerikaner. Also allein schon was alles, also ich sage einfach nur ihre Morgenroutine.
auch mit Nacktheit geht er ja auch sehr offen.
Meine ich, das meinte ich auch, ja.
Das ist so, und
also ich finde so, wenn es um die bloße Story oder den Plot geht, ist der Film, finde ich, ich will jetzt nicht sagen banal, aber nicht so, ich finde das jetzt nicht so die grandiose Geschichte. Und auch die gerade in ihrer Funktionalität als Außenseiter, finde ich, das tut mir schon fast ein bisschen leid, auch für die Octavia Spencer, die ist auch nominiert für beste Nebendarstellerin, die eben ihre Kollegin spielt in dieser Putzkolonne,
die ist fast ein bisschen zu klischeelastig, so diese spielt so diese die schwarze die Big Mama so ein bisschen so,
ja und oder? Ja und auch die schlagfertige die weiß, wo es lang geht und so weiter, das ist schon so ein fast schon sehr tropenhafter Charakter, ähnlich ist auch der Künstler, der Giles, der ist ja anscheinend Werbezeichner oder war er mal, weil man sieht ihn ja ein, zweimal auf so einen Termin gehen, wo er dann irgendwie so einen Entwurf zeigt und dann ist dann der Kunde oder sein Auftraggeber wieder nicht zufrieden und meint, der Kunde, der die Firma, die auch immer da diese Werbung beauftragt hat, möchte dann doch lieber ein Foto haben, der ist also quasi veraltet sozusagen in seiner Technik, in dem, was er macht. Das ist dann, kommt dann auch so drin vor, aber der ist auch in seiner, gut, okay, der hat, glaube ich, noch fast ein bisschen mehr zu tun als die Octavia Spencer. Aber muss man auch mal sagen, rundum gut besetzt der Film. Ne? Also Richard Jenkins, den man zum Beispiel kennen könnte aus Six Feet Under, wo er den Familienvater spielt, Sally Hawkins, die ich hauptsächlich mit Happy Go Lucky verbinde, die spielt eben die Titelrolle, sie hat aber auch in Vera Drake von Mike Lee mitgespielt und ja, auch in den Paddington-Filmen oder ist aber ansonsten aber auch in England auch als Theaterschauspielerin etabliert und die ist jetzt auch als beste Hauptdarstellerin nominiert. Das finde ich sehr gut, die Besetzung, also der Michael Shannon macht halt eben einen hervorragenden Bösewicht, ne? Also das ist einfach, der gut.
Das ist echt ein guter Bösewicht-Darsteller. Ich hatte den auch vorher nie so richtig auf dem Schirm irgendwie, der ist mir da erst nochmal so richtig aufgefallen. Ich habe auch dann die Filmografie angeguckt und
also
Also ich kenne den auf jeden Fall, aber ich hatte jetzt keinen so einen Film, wo ich dachte, ah ja, daher kenne ich den so.
Ja, also ich verbinde ihn halt jetzt auch jetzt nicht mit jetzt, also ich finde ihn relativ ähnlich in Boardwalk Empire, wo er, glaube ich, einen Polizisten spielt, der sich irgendwie so selbst geißelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist er mir relativ in Erinnerung geblieben, obwohl ich die erste Staffel nie zu Ende geschaut habe. Er hat aber auch, und das finde ich jetzt eher jetzt keinen so hervorragenden Film, er hat auch schon den Bösewicht gegeben in Man of Steel. Da hat er den General Zod gespielt, Bösewicht, also Gegenspieler von Superman in Zack Snyders Superman, ersten Superman-Film. Der hat aber tatsächlich sein Filmdebüt gegeben in Groundhog Day, also täglich grüßt das Murmeltier. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, was für eine Rolle. Allzu groß kann die nicht gewesen sein. Naja, müsste man nochmal nachschauen. Aber der ist also schon ein lange gut beschäftigter Schauspieler, der jetzt aber, glaube ich, vermehrt größere Rollen auch anderen zieht. Ja, der hat auch in, was hat er noch groß gespielt? Naja, auf jeden Fall einiges. Ich meine, ja, der hat auch in Nocturnal Animals mitgespielt. Loving letztes Jahr war auch ein Oscar-Kandidat. Und auf jeden Fall, der hat schon einigen durchaus gut aufgenommenen Filmen mitgespielt. Revolutionary Road, da ist er mir, glaube ich, auch schon aufgefallen. Von Sam Mendes mit Leonardo DiCaprio und, wie heißt er?
Kate Winslet.
Danke. Das war ja quasi die
Wieder ihre
Titanic-Reunion.
Titanic-Rollen genau wiederholen.
Ja, nee, also Besetzung ist durchweg gut, und aber das, aber wofür der Film auch nominiert ist, ist das Production Design, also wirklich die Ausstattung, die und deswegen, also aber ich finde, das ist halt irgendwie nicht nur das Märchenhafte, konkret, wie die Wohnung eingerichtet ist von der Eliza, hat mich an auch das Production Design bei der fabelhaften Welt der Amelie erinnert. Und auch ein bisschen das Grün wahrscheinlich. Ich muss gerade mal schauen, was der alles für Nominierungen hat, weil er hat aber auch klassisch jetzt sowas wie, nicht klassisch, also er hat, also. Er ist nominiert für, na, wo sind sie denn? Er ist als bester Film nominiert. Del Toro, der Regisseur, ist für die Regie nominiert. Bei den Golden Globes hat er ja auch gewonnen. Sowohl Octavia Spencer als auch Richard Jenkins sind beide nominiert als Nebendarsteller. Das Drehbuch ist nominiert. Der Soundtrack von Alexandre Desplat ist nominiert. Alexandre Desplat, muss ich gerade nochmal schauen, mit wem der nochmal hauptsächlich zusammengearbeitet hat, weil der ist mir nämlich auch ein Begriff. Ach genau, der hat den Imitation Game Soundtrack gemacht. Das ist und hat für Grand Budapest Hotel hat er auch schon einen Oscar gewonnen. Und ist aber auch noch nominiert für Sound Mixing und Sound Editing, was aber so eine Kategorie, was so Kategorien sind, die häufig von eher effektgetriebenen Filmen gewonnen werden. Er ist außerdem ja Production Design, Kostümdesign, Kamera und Schnitt nominiert. Zum Kostümdesign muss man auch sagen, die Kreatur dieser Amphibienmann ist auch hervorragend gestaltet und das ist ja fast ausschließlich wirklich mit Maske, Kostüm und also ja, so Prosthetics, also ja, was ja Maske ist, also irgendwie umgesetzt und wenig aus dem Computer. Und der Darsteller, den habe ich in vollkommener schmählicher Vernachlässigung noch nicht erwähnt, das ist Doug Jones, der auch schon häufig mit Guillermo del Toro zusammengearbeitet hat. Der ist so ein bisschen, was Andy Serkis für das Motion Capturing ist Doug Jones so ein sehr körperlicher Darsteller für alles, was irgendwie so, der verschwindet halt so gut in Kostümen. Hat halt eben zwei prominente Rollen in Del Toros Pan's Labyrinth gespielt, vor allem halt eben den Faun. und hat aber auch in Hellboy und der Fortsetzung von Hellboy Abe Sapien gespielt, der auch ein Amphibienmann ist. Also so haben auch manche Scherzkekse gemeint, das sei quasi so ein bisschen Fanfiction zu Hellboy oder so ein Spin-off von Hellboy, ja, weil es eben eine ähnliche Figur ist, die auch noch vom gleichen Darsteller gespielt wird.
Mhm. Ja. Das fand ich übrigens auch interessant bei der bei der Vorstellung des Films im
beim Fantasy Filmfest?
Im Fantasy Filmfest hat einer der Organisatoren des Fantasy Filmfests den Film kurz vorgestellt und dann auch im Hinblick auf die auf Guillermo del Toro so halt auch gesagt, dass auch der ja auch dann dieses Hellboy, das war auch wirklich kommerziell ziemlicher Erfolg auch, ne?
Ja.
Und dass halt Guillermo del Toro es echt gut hinkriegt, Filme zu machen, die irgendwie Kasse machen und die aber auch dann wieder künstlerisch ambitioniert sind. Also dieses Pan's Labyrinth oder auch sowas wie Crimson Peak, der auch, glaube ich, jetzt nicht so erfolgreich war, die sind halt irgendwie so, da erfüllt er sich halt so seine cineastischen Träume und macht dann aber auch sowas wie, genau, Pacific Rim hat er ja auch gemacht, was ja halt so wirklich so.
Das ist, glaube ich, der finanziell erfolgreichste Film ist, glaube ich, von ihm. Mhm. Das ist aber auch interessant, weil Pacific Rim ist, glaube ich, mit auf seinen Mist gewachsen. Ich fand den Film jetzt nicht besonders toll. Ich fand ihn unterhaltsam, aber hatte mir da auch, ich will nicht sagen mehr erhofft, aber da hatte ich auch Lust, den Film anzugucken, wohingegen ich nie auf die Idee kommen würde, mir einen Transformers-Film anzuschauen. Aber ich werde mir jetzt nicht die Fortsetzung von Pacific Rim anschauen. Aber ich finde, man
dem Film nicht irgendwie was Besonderes an, dass er so die Handschrift von Guillermo del Toro trägt. Also dass er irgendwie
nee, hast du recht.
Fantastische oder so hat. Ja. Und halt, dass diese Geschichte mit dem Hobbit, wo er ja als Regisseur gesetzt war und dann aber da gab es irgendwelche Unstimmigkeiten oder so. Das ist dann doch
ich weiß gar nicht, warum er den danach nicht gemacht hat, aber ich denke mir so,
er
besser
hat immer noch
für
Drehbuch-Credits,
ja,
glaube ich.
Ja,
das ist halt so das. Und dann halt, wenn man halt dann so auf diese ganze Oscar-Sache so guckt, ja, es ist halt ein Film, der ganz viel da auch richtig macht, der sich aber auch so total gut so wieder so für Oscar eignet, ne? Weil das hatten wir ja auch schon oft, wenn wir darüber gesprochen haben, dass es halt so ein Film übers Filme machen auch ist, nicht ohne Grund, der auch ein Kino darin vorkommt.
Ja.
Und das ist so ein Film, der auch ganz viel so mit der Ästhetik des Films spielt, weil dadurch, dass es zwischendurch so eine Schwarz-Weiß-Sequenz mit Gesang gibt, so eine Musical-artige, also ja, so die Nostalgie, und das scheint immer so ein Faktor zu sein, der in Hollywood bei der Academy halt irgendwie sehr gut ankommt. Ne?
Ja, das stimmt.
Und das ist halt sowas, was ich dann aber andererseits, also es ist schön halt, und das ist ja auch ein tolles, buntes, rundes Ding so, aber wirklich, ich weiß nicht, ob ich dem Film so jetzt einen Oscar geben würde.
Muss ich auch sagen, ich war schon relativ überrascht, dass der Film so, also jetzt tatsächlich als Favorit oder quasi als meistnominierter Film hervorgegangen ist.
Also der ist ja jetzt nicht irgendwie bahnbrechend visuell oder bahnbrechend erzählt. Der ist gut und schön gemacht, aber der ist jetzt nicht, der macht jetzt nicht irgendwas völlig neu oder völlig bahnbrechend so, dass ich sagen würde, wow.
Ja, das stimmt. Also es ist.
Von daher bin ich da so ein bisschen unschlüssig. Also auch diese Reminiszenz an die Creature from the Black Lagoon natürlich, ne, in der Figur. Also er macht lauter so Sachen auf, die halt so an die Filmgeschichte gemahnen. Aber das macht halt. Das ist ja auch dann irgendwie dann eher so ein bisschen rückwärtsgewandt auch dann eigentlich schon fast, ne?
Ja, also ich finde jetzt auch im Nachhinein, jetzt wo ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, ob das jetzt wirklich der große Wurf ist. Und auch hinterher habe ich mir gedacht, so, ist das ein Film, an den ich mich nächstes Jahr noch erinnern werde? Ich kann mich, gut, auch wobei jetzt La La Land und Moonlight sind mir beide noch relativ präsent als Filme. Wobei ich da auch, glaube ich, finde, dass im Zweifelsfall Moonlight der Film ist, der noch eher noch eine längere Halbwertszeit haben wird. Max, können wir kurz gucken, was sonst so nominiert ist, zumindest für die großen Kategorien. Das sind aber, das sind halt eben fast alles Sachen, die bei uns noch nicht gelaufen sind. Was ich persönlich sehr erfreulich finde, ist, dass Get Out, über den wir ja schon gesprochen haben, tatsächlich nominiert ist dieses Jahr. Und zwar sowohl als für die beste Regie, als auch der Hauptdarsteller. Augenblick, ich muss mir gerade die komplette Liste aufrufen. Und zwar, also, Nominees. Und zwar ist, genau, Get Out nominiert für das beste, genau, die beste Regie, das beste Drehbuch, den besten Hauptdarsteller, aber auch für den besten Film.
Auch also, bester Film,
ne? Ja, nicht, dass ich auch nur ansatzweise dem Film eine Chance einräume, aber ich finde es schön, dass der Film es eben geschafft hat. Was ansonsten noch nominiert ist, was bei uns schon gelaufen ist, ist Dunkirk. Und
jetzt gerade angelaufen ist ja Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Ne? Ah, ist ja bei uns jetzt auch angelaufen, ja, okay. Weil das ist nämlich der nächste Film, von dem ich ansonsten noch am meisten weiß, der auch jetzt unter den, der hat ja bei den Golden Globes auch, glaube ich, bestes Drama gewonnen. Und der ist, ja, der ist siebenfach nominiert und damit hinter Dunkirk, der mit 8 auf dem zweiten Platz ist. Und der ist, ist ja der neue Film von Martin McDonagh, dem irischen Regisseur, der vorher, glaube ich, hauptsächlich Theaterautor war, der halt Brügge sehen und sterben geschrieben und umgesetzt hat. Und danach noch den nicht ganz so guten Seven Psychopaths. Oder fast so eher.
Ja, auf die bin ich auf jeden Fall gespannt, auch wegen Frances McDormand und,
Sam Rockwell. Die eben auch als Hauptdarstellerin nominiert ist. Der Film hat jetzt so ein bisschen Backlash auch schon wieder bekommen oder bekommt auch Backlash in den USA, sodass das so ein bisschen so die Meinung, gerade so jetzt so in dem, was man bei uns Feuilleton nennt, sich so ein bisschen dreht, dass der Film. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass es kein Amerikaner ist, der das geschrieben hat, aber dass der Film so wichtige amerikanische gesellschaftliche Themen, wie jetzt eben Rassismus, also hauptsächlich den Rassismus, so relativ leichtfertig greifen würde oder so. Also dass dann so, da wird Rassismus eben zum Charakterfehler oder zu einem Hindernis, das eine Figur überwinden muss. Und dass irgendwie, dass die Figuren irgendwie zu einfach gezeichnet seien oder so. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem relativ gespannt auf den Film und würde ihn mir gerne anschauen, weil es sich so ein bisschen anfühlt wie vielleicht was die Coen Brothers hätten machen können, weil es auch so eine auch so eine Mischung aus Drama und Komödie oder sehr dunkler Komödie sein könnte. Und es sind halt eben sehr viele gute Darsteller, die für mich vielversprechend sind. Also Frances McDormand, dann Woody Harrelson und eben Sam Rockwell, die, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, allesamt nominiert sind. Also tatsächlich sind Woody Harrelson und Sam Rockwell auch gegeneinander nominiert in der Kategorie besser Nebendarsteller. Außerdem nominiert ist da Willem Dafoe für The Florida Project, was der neue Film von Sean Baker ist. Das ist der Regisseur, der hat diesen Film Tangerine gemacht. Das war so ein komplett auf iPhones gedrehter Film. Da geht es um transsexuelle Prostituierte. Naja, und jetzt in Florida Project geht es eben um so ein Motel, das am Schatten von Disney World in Florida liegt und dann so um so arme Kinder, die da aufwachsen. Und Willem Dafoe spielt eben diesen Hotelbesitzer, der so eine Art Ziehvater für die ist. Der Film soll aber relativ also nicht so deprimierend sein, wie es jetzt klingt. Ja, Call Me By Your Name ist auch noch nominiert, weiß ich relativ wenig drüber, ist, glaube ich, so eine bisexuelle Dreiecksgeschichte. Naja, Romantic Coming of Age Drama, okay. Basierend auf einem Roman von 2007 von einem italienischen Regisseur namens Luca Guadagnino. Guadagnino. Entschuldigung, mein Italienisch. Also Guadagnino. Nee,
Guadagnino. Das ist ein bisschen eingerostet.
Ja, der hat halt dieses GN, was ja so ein Nier ist, aber Guadagnino. So, Luca Guadagnino, der hat A Bigger Splash gemacht vor 2 Jahren. Beziehungsweise, fast 3. Und ja, jetzt Call Me By Your Name ist, habe ich aber auch positiv viel Gutes drüber gehört, spielt aber, glaube ich, auch in Italien. Was jetzt nicht viel aussagt, sorry. außerdem für den besten Film nominiert ist The Darkest Hour. Das ist dieser dieser Churchill-Film mit Gary Oldman als Churchill ist so klassischer Oscar-Film, finde ich. Weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist. Dunkirk habe ich auch nicht gesehen und auch wenig Interesse dran, weil, ja, interessiert mich einfach irgendwie nicht. Ich bin nicht so scharf drauf, mir so einen einfachen einen Kriegsfilm anzugucken, der irgendwie versucht, einfach nur ein möglichst realistischer Kriegsfilm zu sein. Das reizt mich irgendwie nicht. Was mich auch freut, unbekannterweise, da ich ihn noch nicht habe sehen können, der läuft bei uns leider auch erst nach den Oscars an, ist Lady Bird, das Regiedebüt von Greta Gerwig. Die ist selber Schauspielerin und ist auch, boah, wie mag
die sein? Frances Hay hat die ja mitgespielt, oder?
Genau, Frances Ha hat die, genau, die Titelrolle in Frances Ha gespielt von Noah Greenbaum und ist auch mit Noah Greenbaum liiert und hat jetzt tatsächlich ihren ersten eigenen Film gemacht, wo sie das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat. Ich glaube, sie spielt nicht selber mit. Und das ist ja so, auch so eine Coming-of-Age-Geschichte. Es spielt in den 90er Jahren, meine ich. Und die irische Hauptdarstellerin Saoirse Ronan ist nominiert für die beste Hauptdarstellerin und Laurie Metcalf, bekannt aus Roseanne, also die Schwester aus Roseanne, und spielt auch, glaube ich, die Mutter in Big Bang Theory, die Mutter von Sheldon oder so. Und die ist auch nominiert als beste Nebendarstellerin. Lady Bird ist auch nominiert für den besten Film. Für Greta Gerwig ist als Regie-Debütantin nominiert als beste Regisseurin und es ist nominiert als fürs beste Drehbuch. Ebenso Get Out. Jordan Peele ist als, ich glaube, erst der fünfte schwarze Regisseur für die beste Regie nominiert. Und Greta Gerwig ist, glaube ich, auch erst die fünfte Frau, die für beste Regie nominiert ist. Und die sind beide jeweils für das Originaldrehbuch nominiert. Der Daniel Kaluuya aus Get Out ist auch nominiert für den besten Hauptdarsteller.
Ich bin gerade völlig abgelenkt, weil ich mir Bilder angucke, wie Gary Oldman Winston Churchill spielt. Das ist ja völlig faszinierend.
Ja.
Also Gary Oldman ist ja eh bekannt dafür, dass er so sehr immer in seinen Rollen aufgeht, dass man ihn nie wieder erkennt. Aber da, also ich hätte nie, wenn ich jetzt nur diese Bilder, ich hätte nie erkannt, dass das
Gary Oldman
gedacht,
ist.
Dass ja. das Gary Oldman ist, weil der ist ja auch eher ein hagerer Typ, ne? Die haben sie ja fast in einen Fettsuit stecken müssen, um das zu machen. Oder? Krass, also höchste Bewunderung für diesen Schauspieler.
Was auch noch, was nicht interessant ist, ist, dass Meryl Streep für The Post nominiert ist. ich finde, das ist ein schlechter Witz mittlerweile, oder?
Ich meine, The Post lief auch schon, oder?
Der lief in Deutschland unter dem komischen Titel Die Verlegerin. Das ist so, na gut, aber andererseits kannst du auch nicht, die Post kannst du es nicht nennen. Die Verlegerin, Arbeitstitel The Papers.
Der ging ziemlich unter. Ich habe das so ein paar Mal gesehen, dass der lief, aber.
Der lief tatsächlich Nee. Nee, der lief bei uns noch nicht. Ich habe Werbung dafür auf YouTube gesehen, aber läuft tatsächlich erst Ende Februar. Also um die Oscar-Verleihung herum wird der Film auch laufen. Mhm. Ist eben, da ist so viel, schreit da eigentlich nach Oscar. Steven Spielberg, Hauptrollen Tom Hanks und Meryl Streep. Also, ja, und es geht eben um die Pentagon Papers. Es wird, denke ich, ein solider Film sein, aber auch jetzt eben weiß ich nicht, ob das sich so neu anfühlen wird. Das sind so, ich glaube, ich habe jetzt so die mir wichtigsten Sachen genannt. Was auch erfreulich ist, ist noch, dass The Big Sick, den habe ich auch schon erwähnt, meine ich, in einer anderen Folge, ist tatsächlich auch für das beste Originaldrehbuch nominiert. Und auch passiert nicht oft, Logan, der Wolverine-Film, ist für das beste adaptierte Drehbuch nominiert. Auch wenn man darüber streiten kann, inwieweit und ob das wirklich adaptiert ist, aber grundsätzlich, sobald irgendetwas auf irgendeinem existierenden Stoff basiert, sei es nur eine Comicreihe oder eine existierende Comicfigur, dann kann es nicht original sein, nach Regeln der Academy. Dann ist auch das Sklaverei oder Historiendrama zum Thema Rassismus, Mudbound von Netflix, ist auch mehrfach nominiert, unter anderem Mary J. Blige für die Nebenrolle. Aber ich wollte jetzt nicht auf alles
Und sie haben
eingehen,
doch auch
sorry.
irgendwie sowas geändert, dass nicht mehr so Zusammenhängedokumentationen wie bei dem O.J. Simpson-Drama eligible sind, ne?
Das
Das habe ich
kann
irgendwie
sein, weil
gelesen.
das fand ich von vornherein
Weil ich
irgendwie
glaube,
nicht fair, dass das da drin
dieses
lief.
Wormwood, wo ich dir mal einen Link geschickt habe, das
Haben sie dann nicht mehr, haben sie nicht
den habe
zugelassen
ich
in der
nicht
Serie?
mehr genommen, nicht mehr zugelassen, weil das irgendwie neu geschnitten hat oder ich weiß nicht mehr genau. Fand ich aber übrigens nebenbei bemerkt auch ganz gut. Kannst du dir gut mal angucken.
Ist aber kein Dokumentarfilm im eigentlichen Sinne, oder?
Doch, ist ein Dokumentarfilm mit gespielten Szenen zwischendurch.
Ach so. Ach, ich sehe
Also hat
gerade,
sich.
der Film wurde umgeschnitten, weil er nämlich als Mehrteiler nicht mehr, also die Motion Picture hat nach O.J. gesagt, jetzt gelten Mehrteiler nicht mehr. Und dann haben sie das umgeschnitten zu einem Langfilm quasi, aber wurde trotzdem nicht zugelassen
Er wurde dann
als
einfach nicht
Dokumentation.
nominiert.
Aber durfte, ja genau, also aber ja.
Ja. Nee, über weite Strecken ist es ein Interview mit verschiedenen Leuten, unter anderem Seymour Hersh, dem berühmten Journalisten, der da Watergate aufgedeckt hat. Das ist schon ziemlich gut. Und hat
Ja.
dazu, ja.
Was noch schön ist, was ich leider nicht gesehen habe, der lief bei uns schon, Loving Vincent, dieser Animationsfilm, basierend auf, also über das Leben von, oder ich glaube eher Sterben von
Dieser.
Vincent van Gogh,
Der aus
der
ganz viel
komplett
Öl
animiert ist.
gemälden.
Genau, der quasi wirklich wie ein
Das
Vincent van
animierte
Gogh.
Ölgemälde sozusagen.
Ja,
Ja.
also dem würde ich auch gute Chancen einräumen als, als bester Zeichentrickfilm. Und was auch noch so ein schöner Ausreißer ist oder interessante Story, ist Christopher Plummer für All the Money in the World. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Das ist ja hier der
Naja, der wurde
Film.
ja nach. Der hat ja Kevin Spacey ersetzt.
Ja, was insofern,
Nach dem Skandal.
was lustig ist, ist, dass Ridley Scott von vornherein eigentlich Christopher Plummer gewollt hat für die Rolle, weil der im richtigen Alter ist, um diesen Charakter zu spielen, diese historische Figur vielmehr. Und dann aber das Studio gesagt hat, nee, wir wollen einen Star und nimm bitte doch den Kevin Spacey. Und dann ist halt eben der ganze Kram passiert mit Kevin Spacey und seinen Missbrauchsvorwürfen und dass er dann quasi überall in dem Film tatsächlich sogar getilgt wurde, was ich eine interessante Entscheidung finde. Also kann man, also ich habe jetzt zum Beispiel keinen großen Spaß mehr an House of Cards gehabt. Das war aber auch schon bevor das rauskam mit Kevin Spacey. Und ich glaube, ich würde mir auch jetzt weiterhin noch The Usual Suspects mit Kevin Spacey oder Seven noch gerne angucken und kann, glaube ich, immer noch was von der schauspielerischen Leistung von Kevin Spacey irgendwie
Ja,
gut finden,
natürlich.
auch wenn ich das weiß. Aber interessant finde ich eben die Entscheidung von Ridley Scott, da wirklich zu sagen, so, hey, ich habe den eh nicht gewollt und das sind zwei, drei, oder weiß ich nicht, es sind auf jeden Fall über eine überschaubare Anzahl von Szenen, sodass man das mit irgendwie einer relativ, die haben das ja sehr, sehr kurzfristig umgesetzt und haben dann die Szenen neu gedreht mit dem Christopher Plummer, irgendwie wenige Wochen bevor der Film in die Kinos kam. Und es muss wohl wirklich relativ nahtlos gelungen sein, auch wenn man irgendwie so ein paar Continuity-Probleme hat, wie jetzt, weil die Schauspieler einfach nach ein paar Wochen einfach doch anders aussehen. Oder wenn das man es einfach nicht richtig hinbekommt mit Frisuren und weiß nicht was. Oder vor allen Dingen, dass das Gewicht von Mark Wahlberg muss wohl relativ unterschiedlich sein. Aber ja, dann gab es ja noch die Story, die da dran hing, dass Michelle Williams irgendwie für ein absolutes Minimum gearbeitet hat, wohingegen Mark Wahlberg sich hat eine ordentliche Gage zahlen lassen. Was aber, glaube ich, ja, aber auf die ganze Diskussion brauchen wir nicht darauf einzugehen. Weil das ist meiner
Aber was
Meinung nach
meinst du denn,
jetzt.
wie sich MeToo auf die Oscar-Verleihung auswirken wird? Ich habe nur gelesen, dass zum Beispiel jetzt der im letzten Jahr mit einem Oscar ausgezeichnete Casey Affleck ja seine Teilnahme,
Teilnahme.
also seine, dass er der Verleihung fernbleiben wird,
Richtig, ja.
traditionell als Vorjahressieger den Oscar zu überreichen, weil er halt so diese, weil es halt Vorwürfe gibt, dass er halt Frauen während des Drehs von I'm Still Here misshandelt oder
Belästigt, ja. Also er
belästigt
hat ja auch
hat.
tatsächlich halt auch wohl Ja, er hat auf jeden Fall hier, nicht, wie soll man sagen, er hat auf jeden Fall, es ist Geld geflossen wohl und Verfahren wurden eingestellt. Und das war ja auch letztes Jahr schon aktuell und wer war dann nochmal die Vorjahressiegerin, die ihn letztes Jahr angekündigt hat? Weil es ist nämlich immer so, dass der Mann, der beste Hauptdarsteller vom Vorjahr übergibt den Oscar mit oder liest die Nominierten vor für die Damen halt eben. Und letztes Jahr war es halt eben auch so, dass die Vorjahres, jetzt muss ich danach nachgucken, wer das war. Die war nämlich durchaus nicht begeistert, eben ihm den Preis zu übergeben. Und zwar war das Brie Larson. Und das ja, und er hätte jetzt quasi die beste Hauptdarstellerin mit ansagen sollen und er hat wohl wissend, dass das nicht so gut kommt, wenn er da auf der Bühne steht, einen Rückzieher gemacht. Also ja, also da muss ich auch wirklich sagen, bei Casey Affleck habe ich auch schon länger so, weil der hat irgendwie nie so richtig, der ist jetzt nie so abgestraft worden wie andere Leute. Ich weiß aber auch nicht so genau, inwieweit ist das denn fair? Was ich meine. Ich weiß halt nicht genau, wie weit kann man sowas wieder gut machen, wie weit kann man sich für sowas entschuldigen, wann ist das irgendwie, weiß ich nicht. Also kann man das irgendwie jemals wieder gut machen oder ich vermute mal, ein Harvey Weinstein, der wird jetzt keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Ich weiß nicht, was mit Kevin Spacey ist. Also ich glaube, Sorgen machen um sein Auskommen müssen wir uns nicht. Bei Casey Affleck wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, ich find's schwierig, aber das ist auch, glaube ich, nicht unbedingt ein Thema, wo ich mich da irgendwie allzu laut irgendwie hinstellen werde. Aber ja, aber ich habe, fällt mir schon schwerer jetzt zum Beispiel sowas wie A Ghost Story, worüber wir auch mal, glaube ich, kurz gesprochen haben. Auch wenn ich denke, dass der sehr gut sein wird, aber da habe ich irgendwie auch, vielleicht kann ich mir den sogar noch eher angucken, weil Casey Affleck da fast durchgehend unter einem Laken ist. Naja, aber ja, aber was MeToo angeht, kann man jetzt noch nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht jetzt, ob jetzt zum Beispiel, dass sich jetzt so ergibt, dass jetzt Greta Gerwig auf einmal jetzt beste Regie gewinnt und so nach dem Motto, jetzt muss es ja eine Frau sein. Aber man merkt schon an den Nominierungen, dass die nachdem das vor 2 Jahren dieses Oscars so white die Bilanz war der Verleihung, dass sich die Academy stark verjüngt hat und auch irgendwie versucht hat, more diverse zu werden. Es gab ja wirklich so einen Versuch, mehr Leute reinzukriegen, damit das Ganze bunter und jünger wird. Und ein Stück weit spiegelt sich das, finde ich, schon in den Nominierungen wieder, wenn Meryl Streep auch
Also
immer
dadurch,
noch
dass so
nominiert
Leute
ist.
wie Greta Gerwig auch jetzt
Genau,
nominiert
ja.
sind, die vielleicht
Ja,
das
sowohl
vorher nicht
Greta
gewesen
Gerwig
wären.
als auch Jordan Peele würde ich da jetzt, dass die in den Regienominierungen drin sind, ist schon ein ganz gutes Zeichen. Ja, also ich werde es mir dieses Jahr nicht live angucken. Mal gucken, ob ich es mir überhaupt anschaue. Moderiert wird es dieses Jahr wieder von Jimmy Kimmel. Ja, so ist es. Ach so, wobei, bester Film kann man vielleicht einfach morgens früh aufstehen. Das reicht eigentlich schon, wenn man morgens so um 5, 5:30 oder so einen Fernseher anmacht, dann guckt man, glaube ich, genau die richtigen Sachen. ja, wobei ich mich eigentlich auch ein bestes Drehbuch für mich immer spannend ist. Oder freue ich mich immer, wenn ich da einigermaßen involviert bin. Mich interessieren eigentlich, ja, also ich finde die Oscars eigentlich immer interessant. Nicht nur die Hauptkategorien.
Das war Überpop Folge 31. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit es nicht zu kurz kommt, die Musik von The Shape of Water stammt von Alexandre Desplat, der bereits für The Grand Budapest Hotel mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist für seinen Soundtrack. Ansonsten auch sowas wie die Twilight-Filme vertont hat, aber hier in diesem Fall ist wirklich ein sehr schön gelungener Soundtrack, der sehr zu der zauberhaften Stimmung des Films beiträgt. Während ich gerade am Karnevalssonntag diese Folge schneide, habe ich leider die traurige Nachricht erhalten, dass Johann Johansson gestorben ist. Der Komponist, der klassische Musik gerne auch mit elektronischen Elementen verbunden hat, war unter anderem Komponist solcher Soundtracks wie Sicario, Arrival oder auch
The Theory of Everything, wofür er den Golden Globe erhalten hat und für einen Oscar nominiert war. Der Isländer ist im Alter von nur 48 Jahren in Berlin verstorben. Aktuell ist über die Todesursache nichts bekannt. Wir haben im Dezember 2016 auch schon mal über seine Musik gesprochen, unter anderem über den Soundtrack von Arrival. Aber ich denke, dass auch das Album, das er 2016 veröffentlicht hat, Orphée, bei Deutsche Grammophon erschienen, dabei zur Sprache kam. Falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns doch. Falls nicht, gebt uns vielleicht noch eine Chance. Alle Infos zum Podcast findet ihr auf www.überpop.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.